Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier in der Gemeinde Jesu Christi, und das ist die Gemeinde Gottes. Wir nennen uns zwar die Gemeinde Jesu Christi, aber wir sind die Gemeinde Gottes. Der Tempel des lebendigen Gottes. Heute haben wir ein schönes Thema. Wo ist dein Herz? Ja, natürlich in der Brust. Ja. Bevor wir starten, möchte ich noch Folgendes lesen aus Römer 8, Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ja, wieso denn? Ja, weil wir zwei Naturen in uns tragen. Die alte, sündige Natur, geprägt von dem Wesen des Teufels. Wir haben die Natur des Teufels in unserem natürlichen Wesen und die Natur Gottes in unserem Geist. Dort sind wir göttlicher Natur teilhaftig geworden. Und jetzt haben wir zwei Naturen in unserem Sein. Und wir entscheiden mit unserer Entscheidungskompetenz, die lässt uns Gott. Wir entscheiden, wandeln wir gemäß der Wesensart des Fleisches? Oder wandeln wir gemäß der Wesensart des Geistes? Und das ist unsere Entscheidung. Vater, wir danken dir, dass wir deinen Geist haben. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass du uns die Augen des Herzens geöffnet hast, dass wir erkennen, verstehen und dass du uns die Kraft gibst, im Heiligen Geist entsprechend auch zu handeln, zu denken, zu reden, zu tun und zu sein. Amen. Sven, du klickst dann hinein und dann geht's los. Schnall dich an, dass du nicht vom Stuhl fällst. Wir sind scharf unterwegs, nehmen jede Kurve schnell und kommen sicher zum Ziel. Einleitung. Der fleischliche Gläubige. Die Einleitung ist etwas länger und dann kommen wir zum fleischlichen Gläubigen, zum geistlichen Gläubigen und schließlich zu dem Punkt, unser Herz ist dort, wo unser Schatz ist. Dort, wo dein Schatz ist, ist dein Herz, auch meines. Wo mein Schatz ist, ist mein Herz. Iliana, wo dein Schatz ist dein Herz. Hoffentlich jetzt nicht im Stall, sondern bei dem Vater im Himmel. So, Einleitung. Für unser Leben gibt es grundsätzlich zwei Perspektiven. Die irdische Perspektive, wie alle Welt sie hat, oder die himmlische Perspektive, wie die wahren Gläubigen sie haben. Diejenigen, die göttlicher Natur teilhaftig geworden sind, die haben die himmlische Perspektive. Wir denken immer daran, der Herr Jesus sagt, ich bin in dieser Welt, aber ihr seid in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Natürlich, unsere alte Natur ist von dieser Welt und voll auch in dieser Welt. Aber unsere neue Natur ist zwar auch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Unsere neue Natur ist vom Himmel. Und das ist die Frage, leben wir himmlisch gesinnt oder leben wir irdisch gesinnt? Das ist unsere Entscheidung, deine Entscheidung, meine Entscheidung. Wo ist dein Schatz? Auf Erden? In den Dingen? In deinem Haus? In deinem Garten? In deinem Auto? In deinem Kleiderschrank? Im Stall? Wo ist dein Schatz? Oder ist dein Schatz im Himmel? Entsprechend wirst du leben. Entsprechend wirst du dich sorgen. Entsprechend wirst du denken. Entsprechend wirst du reden, handeln und sein. Aber stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt die Schrift. Wir stellen uns nicht mehr dieser Welt gleich. Das, was diese Welt an Wertigkeiten hat, wofür diese Welt jeden Tag kämpft, wofür jeden Tag die Ellbogen krachen. Ja, das ist nicht mehr unser Ansinnen. Das ist im Himmel. Dort ist die Ewigkeit und dort verbringen wir die Ewigkeit. Dein Leben und mein Leben ist ein Rauch. Aber dann ist entscheidend, wo verbringst du die Ewigkeit und wie verbringst du die Ewigkeit? Was wird dein ewiger Lohn sein? Und lass uns doch nicht töricht sein. Lass uns weise sein. Gott hilft uns ja, dass wir verstehen, wo unser Schatz ist. Dass wir verstehen, wo unser Herz sein soll. Also, du entscheidest mit deiner Entscheidungskompetenz, ist für dich die irdische Perspektive im Fokus oder ist es die himmlische Perspektive? Und wenn es die himmlische Perspektive ist, da lesen wir in der Schrift, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Was können die dir nehmen? Selbst wenn sie dir dein Leben nehmen, das leibliche Leben, was interessiert uns das? Wir sind sowieso ewige Wesen und sind bei Gott im Himmel. Und dort ist unser Schatz. Und dort werden wir die Ewigkeit verbringen. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freude erduldet. Bist du soweit? Bist du soweit, dass du den Raub deiner Güter mit Freude erduldest? Dann nimm weg den Plunder. Egal was passiert, was kann der Putin mir tun? Früher kann ich mich noch erinnern, als Kinder hat es immer geheißen, der Russ kommt. Ja, und beim Militär auch. Wo ich beim Militär war, hat es geheißen, um 2 in der Früh war Alarm. Ja, die feindlichen Truppen sind an der Grenze zu Europa. Und da haben sie uns hinaus in den Wald und rausgeschmissen und so weiter. Der Russ kommt. Ja, dann soll er kommen, der Russe. Was interessiert mich das? Ich bin Himmelsbürger. Und ich bin in der Hand Gottes. Was soll der Russe mir tun? Ich bin in der Hand Gottes. Habe ich das Vertrauen? Habe ich diesen Glauben? Ich bin in seinen Armen geschützt, egal was passiert. Wer mich antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Und der Bernhard hat schon was Wunderbares noch gepostet gestern. Wer uns trifft, trifft Gott in uns. Wie schön, Bernhard. Genau, so schaut es aus. Wer dich trifft, trifft Gott auf Erden. Lebst du so? Oder heulst du mit den Wölfen? Wie schlimm alles ist, wie schrecklich, wie egoistisch, wie böse. Aber wir wissen doch, dass die Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, 3 Dinge haben an Eigenschaften. Sie sind böse, sie sind dumm und sie sind gierig. Jetzt musst du dich fragen, stelle ich mich dieser Welt gleich? Bin ich böse, dumm und gierig? Oder bin ich souverän, bin ich gelassen? Richte ich meinen Blick weit voraus? Und nur wer weit vorausblickt, findet sich zurecht. So, die irdische Perspektive ist auf das... Warte mal, Adnan, da muss man locker drehen. Gunti, wenn an der Kamera was einzustellen ist, bitte mach das. Da musst du locker drehen erst. Gell? Die irdische Perspektive ist auf das Zeitliche und Vergängliche gerichtet und wird in aller Regel durch unsere alte Natur, die Bibel Fleisch nennt, bestimmt. Ich lese es nochmal. Die irdische Perspektive ist auf das Zeitliche und Vergängliche gerichtet und wird in aller Regel durch unsere alte Natur, die Bibel Fleisch nennt, bestimmt. Fleisch und Geist. Und dazwischen drin deine Entscheidungskompetenz. Dein Fleisch hast du an dir, den Geist hast du in dir. Und dazwischen drin deine Entscheidungskompetenz. Deine Autorität, aber auch deine Verantwortung. Weil in dem Maße, wie ich Autorität ausüben kann und darf, werde ich verantwortlich gemacht. Was andere tun, was nicht unter meiner Entscheidungskompetenz liegt, dafür werde ich nicht verantwortlich gemacht. Und wenn das gegen mich gerichtet ist, wird Gott ihn verantwortlich machen. Ich muss mich nicht rächen. Rächt euch nicht selbst. Nun sagt uns das Wort Gottes, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich habe mal in Miesbach in der Sauna zu jemandem gesagt, der dann Bürgermeister geworden ist. Ich habe gesagt, der Mensch ist böse. Und er war Humanist durch und durch. Er sagt, überhaupt nicht. Der Mensch ist überhaupt nicht böse. Er muss nur entsprechend gebildet sein und keine Not haben. Dann ist der Mensch nicht böse. Der Mensch ist gut. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, das ist drin in unseren Gedanken. Aber das stimmt nicht. Gott sagt ganz etwas anderes. Und wenn der Kuchen kleiner wird, werden die Messer schärfer. Das wissen wir. Der Mensch ist nicht gut. In unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Gott wird es doch besser wissen als wir Menschen, wir Humanisten und Kommunisten und Hinduisten und Buddhisten. Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Kannst du das akzeptieren? Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, das Gute zu wollen. Aber das Vollbringen des Guten nicht. Ich kann es nicht vollbringen, sagte Paulus. In Kapitel 7, aber wir haben gerade gelesen, in Kapitel 8. Wer wird mich befreien von diesem todverfallenen Leib? Und im nächsten Kapitel, Kapitel 8, sagt er, Gott sei Dank, ich bin schon befreit durch Christus Jesus. Wir sind frei, Geschwister. Wir sind frei von unserem Fleisch, in dem nichts Gutes wohnt. Da können die Humanisten und Buddhisten sagen, was sie wollen. Das ist die Wahrheit. Gott hat schließlich uns geschaffen, hat beobachtet, was passiert ist mit Menschen, der dem Teufel nachgefolgt ist. Wenn dies der Apostel Paulus schon von sich sagen musste, um wie viel mehr sollten wir uns das eingestehen? Geschwister, lasst uns das eingestehen. In unserer alten Natur wohnt nichts Gutes. Auch wenn wir das kultivieren und keine Barbaren mehr sind. Akzeptieren wir diese Aussage in der Heiligen Schrift oder glauben wir, dass wir es besser wissen? Was bedeutet der Ausdruck Fleisch? Immer wieder lesen wir vom Fleisch. Wir sollen nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist wandeln. Und das Fleisch und der Geist, die streiten gegeneinander. Was ist Fleisch? Fleisch im biblischen Sinne ist der Bereich im Menschen, wo die Sünde wohnt. Warum wohnt da die Sünde? Weil dort die Begierde zu Hause ist. Durch die Sünde kam durch die Begierden in diese Welt. Die Begierde, die der Teufel in diese Welt gebracht hat und an Adam und Eva herangetragen hat. Diese Begierde hat er in Eva geweckt. Die Begierde geweckt. Und die Begierde, wenn sie empfangen hat, gebiert die Sünde. Und so ist die Sünde in diese Welt gekommen, durch die Begierde. Und diese Begierde hat der Mensch immanent in seinem alten Wesen, in seiner Natur. Der nicht geborene Mensch ist getrieben von der Gier. Jetzt kannst du sagen, das ist aber hart. Nein, das ist das Wort Gottes. Ganz einfach. Wir erfinden da nichts Neues. Der natürliche Mensch ist getrieben von seiner Gier. Er ist dumm, er erkennt die Weisheit Gottes nicht, das ist Torheit für ihn. Er ist böse, weil er die Natur des Teufels an sich hat und er ist gierig, weil die Begierde in seinem Fleisch wohnt. Das ist der Mensch, Geschwister, aus göttlicher Perspektive. Ja, wir können es schön reden, schön kleiden, ja, aber unten drunter ist ein Wesen voller Totengebein, dumm, böse und gierig. Aber wir sind ja von neuem geboren. Wir sind Kinder Gottes und wir können diese Dummheit, diese Bosheit und diese Gier im Grab halten. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hast du deine alte Natur mit Christus ans Kreuz gebracht? Hältst du die im Tod? Sagst du, jetzt hätte ich beinahe gesagt, sage ich aber nicht, Mund halten und hörst du auf den Geist. Und so verhältst du dich. Erkennen die Menschen? Ich habe letztes Mal mit jemandem gesprochen, mit einer älteren Dame, deren Sohn sehr stark behindert ist und der ihr viele Probleme macht durch all die Jahre hindurch. Der ist jetzt um die 60, der Sohn. Ja, und dann hat einen Kollaps gehabt, war im Krankenhaus und sie hat gedacht, Gott erlöst ihn jetzt. Aber die haben ihm aufgepäppelt, war er wieder zu Hause, hat er sie wieder traktiert. Dann hat sie geweint. Zufällig habe ich sie auf der Straße getroffen. Und dann wusste sie, dass die Roswitha in die Herrlichkeit gegangen ist. Sie hat natürlich gesagt, deine Frau ist gestorben. Ich sage, die ist in der Herrlichkeit. Die ist vom Diesseits ins Jenseits gewechselt. Das ist alles. Und ich bin Gott so dankbar, dass sie ohne Leid, ohne Schmerz jetzt in der ewigen Herrlichkeit ist. Und das habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie den Mund nicht mehr zugebracht und gesagt, Reinhold, du bist so anders. Sind wir anders? Reagieren wir anders? Sind wir ein Zeugnis Gottes in Christus Jesus? Bist du anders? Ich habe das gar nicht beabsichtigt gehabt. Ich habe nur gesagt, was in meinem Herzen ist. Und die hat den Mund nicht mehr zubekommen. Und dann hat sie mich gebeten, meine Telefonnummer in ihr Handy einzutippen, dass sie mich anrufen kann, wenn sie wieder ganz verzweifelt ist. Das habe ich auch gemacht. So, ich rufe mich an. Können wir drüber reden, tröste ich dich, soweit ich es vermag. Fleisch im biblischen Sinne ist der Bereich im Menschen, wo die Sünde wohnt. Machen wir uns nichts vor, der Mensch ist ganz und gar verdorben, sagt Gottes Wort. Der Mensch ist ganz und gar verdorben. Auch wenn er eine schöne Maske aufsetzt, er ist gierig. Er ist neidisch. Er beneidet dich. Wenn der Johannes ein Lob kriegt und ich nicht, dann bin ich neidisch. Wieso lobt er den Johannes und mich nicht? Ja, ich habe doch so viel geleistet. Warum lobt jetzt mich keiner? Ja, hör doch auf, neidisch zu sein. Finde doch dein Lob bei Gott. Sowohl der wiedergeborene als auch der nicht wiedergeborene Mensch trägt das Fleisch an sich. Du lebst in diesem Fleisch, du wohnst in diesem Fleisch mit deinem Geist. Und was bei der Roswitha passiert ist, ihr Geist hat diesen Leib verlassen und jetzt ist sie in die Herrlichkeit und wartet auf den Auferstehungsleib. Wie herrlich, Geschwister. Für die Roswitha, wie herrlich. Und wenn ich das verstehe, kann ich doch nur dankbar sein und sagen, danke, Vater. Der Mensch hat einen Leib und ist ein menschlicher Geist, auch Seele oder Herz genannt. Der Mensch ist zweiteilig. Wenn er den Geist Gottes nicht hat, solange bleibt der Mensch zweiteilig. Er ist ein menschlicher Geist, eine menschliche Seele und er wohnt in einem Leib. Und dieser Leib ist dieses Fleisch, wo die Sünde wohnt, die Begierde und die Sünde wohnt. Das ist der Mensch. Machen wir uns nichts vor. Und wenn die Menschen böse reagieren, neidisch reagieren und dumm reagieren, dann wisse einfach, so ist der Mensch. Er hat sich einen Moment demaskiert. Und so hat seine humanistische Maske abgelegt und ist so, wie er wirklich ist. Er hat das Selbst als Mittelpunkt. Ich, was habe ich davon? Alle haben zu liefern, damit es mir gut geht. Ich. Durch die Begierden seines Fleisches neigt er zur Sünde und widersteht Gott. Der wiedergeborene Mensch lebt nicht im Fleisch, sondern im Geist. Trainierst du das diese Woche? Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freude erduldet. Trainierst du das diese Woche? Gedanklich. Bereite dich darauf vor. Nehm es doch mit, ich freue mich. Da steht auch noch was. Du kannst den Fernseher noch brauchen und da halt in einen Schrank. Nimm ihn mit, den Blunder. Wenn du glücklich bist, mich beraubst du nicht. Ich bin ein Himmelsbürger. Gott versorgt mich. Nimm mit, was du meinst, mir wegnehmen zu müssen. Nimm es mit. Römer 8, 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn du immer wieder gierig bist, wenn du immer wieder so reagierst, wie alle Welt reagiert, dann musst du dich fragen, habe ich überhaupt den Geist Gottes? Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, das ist ja eine Frage. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter einer Voraussetzung, dass du der Natur Gottes teilhaftig geworden bist, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Und jetzt ist die Frage, Wenn du den Geist hast, dann wandle doch auch im Geist. Wozu hättest du den Geist? Nur um mehr zu wissen? Dafür hat uns Gott den Geist nicht gegeben. Nicht um mehr zu wissen, sondern um anders zu sein. Um das göttliche Wesen in dieser Welt auszuleben. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wisst ihr was? Immer. Epheser, im Epheser Kapitel 3, Vers 4 lesen wir von dem Geheimnis des Christus. Geschwister, von dem Geheimnis des Christus. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist etwas im Neuen Testament, was im Alten Testament nicht offenbart war. Ich habe einen schönen Geburtstagsgruß bekommen heute früh von jemandem. Heute nicht, ich habe heute nicht Geburtstag. Und da muss man sich fragen, in welchem Geist ist das geschrieben, was er mir geschrieben hat? Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und wenn du immer wieder im Fleisch wandelst, dann musst du dich fragen, habe ich wirklich Gottes Geist? Und wenn du sagst, ja, ich habe Gottes Geist, weil der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn dieses Zeugnis in dir ist, dann bitte entscheide dich im Geist zu leben und nicht im Fleisch. Und wie du das kontrollieren kannst, gute Frage, da möchte ich gleich beantworten. Wie du dich selber kontrollieren kannst, ob du im Fleisch oder im Geist wandelst. Wird ein Mensch von Neuem geboren, so ist er göttlicher Natur teilhaftig geworden. Nun hat dieser Mensch zwei Naturen in sich vereint. Die alte, fleischliche, sündige Natur mit seinen Begierden. Die neue, geistliche, gerechte und heilige Natur Gottes durch den Heiligen Geist, der nun in ihm wohnt. Nun muss der Mensch entscheiden, ob er nach dem Fleisch wandelt oder nach dem Geist. Er kann nach seiner Wahl, durch seinen freien Willen nach dem Fleisch wandeln oder nach dem Geist. Jeder Mensch entscheidet es, jeden Tag, oft. Du entscheidest in jeder Situation, in jeder Sache, wie will ich reagieren? Dumm, böse und gierig oder gelassen, souverän und mit einem weiten Herzen. Erster Korinther 3,1: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Das waren richtige Fleischköpfe, die Korinther. Ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Wenn du dich dabei ertappst, dass deine Gedanken, deine Reden und all deine Sorgen und beschäftigt sein mit irdischen Dingen, mit zeitlichen, mit vergänglichen Dingen beschäftigt sind, dann lebst du im Fleisch. Tu Buße und wandle im Geist. Ich bin in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in den Armen Gottes geborgen. Wer mir etwas antut, der tut Gott etwas an meinem Vater. Ich gehöre zur Familie Gottes. Und rächt euch nicht selbst. Vater, ich bete für die arme Seele, die der Teufel gebrauchen konnte, mir in die Flanke zu fahren. Ich bete für ihn. Der weiß es vielleicht gar nicht, dass der Teufel ihn gerade benutzt hat. Mich zu beleidigen, mich zu übersehen, mich zu ignorieren. Glaubst du denn nicht, dass der Teufel alles versucht, dich in die Knie zu zwingen, durch andere Menschen, die er dazu benutzt? Glaub es mir, er macht es. Und da ist es umso wichtiger, diese Wahrheit zu kennen und zu wissen, ich bin geborgen in den Armen Gottes. Meinen Wert finde ich nicht bei Menschen, meinen Wert finde ich bei Gott. Und da gibt es dann Gespräche, wo man sagt, ja, kann Gott wirklich die Liebe sein, wenn er seine Geschöpfe in die ewige Verdammnis schickt? Was antwortest du dann? Hey, Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er seinen einzigen Sohn ans Kreuz geliefert hat, wegen deiner und meiner Sünde. Gott muss seine Liebe nicht mehr beweisen. Hör doch auf, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Ja, aber wenn der das noch nicht gehört hat, noch nie in seinem Leben gehört hat, hey, hör auf. Hast du da eine Antwort drauf? Gott hat dir einen Verstand gegeben. Und mit deinem Verstand kannst du erkennen, dass die Schöpfung muss einen Schöpfer haben. Du hast keine Entschuldigung. Römer 1, Kapitel 1. Kapitel 2, das Gewissen bezeugt es uns, wenn du falsch gehandelt hast. Damit keiner eine Entschuldigung hat. Keiner. Es hat keiner eine Entschuldigung. Lass dich nicht in die Ecke drängen. Keiner hat eine Entschuldigung. Wenn du sagst, du hast noch nie was gehört vom Evangelium Gottes, von dem Evangelium Christi, dann muss ich dir sagen, macht nichts, du hast trotzdem keine Entschuldigung. Du hast den Verstand und hast ein Gewissen. Und dein Verstand sagt dir anhand der Schöpfung, es muss einen Schöpfer geben. Aber du hast Gott nicht die Ehre gegeben. Du hast Gott verleugnet, damit du die letzte Instanz bist. Du hast Gott verleugnet, damit du nicht Buße tun musst. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Wie traurig. Was war das für ein trauriger Zustand in Korinth? Trotzdem schreibt er an die Heiligen in Korinth. Aber sie sind fleischliche Heilige. Sie wandeln im Fleisch, sie haben die Natur Gottes in sich, aber sie leben nicht danach. Sie leben, wie alle Welt lebt. Denn ihr seid noch fleischlich. Wo Eifersucht ist, ja, du bist eifersüchtig, aus welchen Gründen auch immer, weil der ein größeres Auto hat, ein schöneres Haus hat, einen besseren Job hat, mehr verdient, du bist eifersüchtig, weil der mehr Lob bekommt als du, du bist eifersüchtig. Weißt du, was das heißt? Du wandelst im Fleisch. Du wandelst im Fleisch. Und Streit ist dann die Konsequenz. Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Galater 5, 16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wenn du dich nicht entscheidest, im Geist zu wandeln, erfüllst du die Begierden des Fleisches. Du bist gierig, weil deine alte Natur gierig ist, weil die Begierde in ihr wohnt, die Gier in ihr wohnt. Und wenn du nicht im Geist wandelst, bist du gierig und bist eifersüchtig und streitsüchtig und möchtest Recht haben, rechthaberisch. Und böse und dumm. Es gibt viele intelligente, hochgebildete Menschen nach den Wertmaßstäben dieser Welt, aber die sind böse, dumm und gierig. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch, sehen wir das? Der Heilige Geist erlaubt nicht, dass das Fleisch dich dominiert. Er möchte, dass du dich vom Geist Gottes leiten lässt, auf Basis des Wortes Gottes. Ja, ich brauche das Wort Gottes nicht mehr, ich habe den Geist Gottes. Ja, Dummkopf. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Verstehen wir, wenn wir die Hilfe des Heiligen Geistes nicht permanent beanspruchen, dann hat das Fleisch so eine Macht über uns. Du hast keine Chance. Ohne den Geist Gottes hat kein Mensch eine Chance, nicht zu sündigen. Er muss sündigen. Es ist seine Natur. Er sündigt ja deswegen, weil er ein Sünder ist. Aber jetzt bist du ein Gerechter und du bist frei, nicht mehr zu sündigen. Aber das ist eine Herausforderung. Kommen wir gleich drauf. Im ersten Fall ist er ein fleischlicher Gläubiger. Es gibt ja drei Gruppen. Es gibt die Gruppe, die sagt, mit dem Tod ist alles aus. Hör auf mit dem ganzen Schmarrn. Wenn ich gestorben bin, bin ich weg. Das ist die Gruppe, von der reden wir nicht. Aber jetzt gibt es noch zwei weitere Gruppen. Die einen sagen, ich bin ein Gläubiger, aber leben voll im Fleisch. Und sind, wenn überhaupt, wenn sie den Geist haben, wandeln sie im Fleisch und sind Unmündige. Und dann kommt die Gruppe, die konsequent im Geist wandelt und sagt, okay, ich habe schon mal Ausrutscher, aber ich bleibe nicht in der Sünde permanent. Wenn du erkennst, du bist in Sünde gefallen, Der Unterschied ist ja, du lebst in Sünde. Aber bist du in Sünde gefallen, kannst du deine Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Wenn du in Sünde lebst, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Wenn du sogar die Sünde noch genießt, dann hast du ein Problem. Dann tu so schnell als möglich Buße, sei konsequent, bezwinge das Fleisch, in dem die Begierde wohnt. Sei konsequent. Gott, ja, kann denn wirklich Gott, der doch die Liebe ist, Menschen auf ewig in die Verdammnis bringen? Was ist das für ein liebender Gott? Das ist, was die Allversöhner uns sagen. Wie kann denn ein liebender Gott, der die Liebe ist, die Menschen auf ewig in die Verdammnis bringen? Hey, Gott hat seine Liebe gezeigt, aber du hast es mit Füßen getreten, das Blut Christi. Das ist es. Lass du das, die ganze Wahrheit sagen und nicht nur deine Wahrheit, die du in deinem Fleischkopf entwickelst. Das ist die Wahrheit. Gott hat in seinem Sohn die Sünden der Welt auf ihn gelegt und ihn zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit würden in ihm. Und das ist das Geheimnis des Christus, das uns der Paulus im Epheserbrief so herrlich entfaltet. Das ist das Geheimnis des Christus, dass wir in dem Christus sind und in ihm erlöst sind. Und jetzt in Christus haben wir Zugang zum Thron Gottes. In Christus sind wir Kinder Gottes. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Und wenn du das Geheimnis des Christus kennst, dann kannst du nicht mehr an der Trinität festhalten, weil wir sind in dem Christus. Du kannst an der Trinität nicht festhalten, wenn du das Geheimnis des Christus verstanden hast, dass wir mit dem Haupt im Himmel, als der Leib Christi, dass wir der Christus sind. Wie kannst du da an der Trinität festhalten und das Haupt anbeten, anstatt den Vater, den Schöpfer aller Dinge, den Allmächtigen, den ewig Seienden, der da war und der da ist und der da kommt? Das geht gar nicht mehr. Aber du musst das Geheimnis des Christus verstehen. Und das findest du im Alten Testament nicht. Weil sonst würde es ja nicht im Neuen Testament als Geheimnis bezeichnen. Ein Geheimnis ist ja etwas, was vorher nicht bekannt war. Und es war nicht bekannt. Du kannst es im Alten Testament nicht finden, so sehr du suchst. Du findest es nicht. Du musst im Neuen Testament das Geheimnis des Christus verstehen. Und dann verstehen, dass vor Grundlegung der Welt, vor aller Schöpfung, hat Gott sich schon seine Kinder herausgerufen. Und da gehörst du und ich dazu. Und jetzt wandle doch im Geist. Setze doch das alles nicht aufs Spiel. Nur wegen des zeitlichen Genusses. Also weil du der Begierde Raum gibst. Hör doch auf, deiner Begierde Raum zu geben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich lebe auch in dieser Welt mit beiden Beinen auf dem Boden. Ja, ich bin geerdet, aber nur im Fleisch. Im Geist bin ich gehimmelt. Der hebt ab, der Reinhold. Nein, ich bin geerdet. Mein Fleisch ist auf der Erde. Ich bin in dieser Welt. Nur keine Sorge. Ich weiß, wie es geht in dieser Welt. Und ich habe früh gelernt. Unter neun Kindern musst du dich durchsetzen. Ich habe früh gelernt, meine Interessen durchzusetzen. Glaub's mir. Ich weiß, um was es geht. Ich schwebe nicht irgendwo. Ich habe gekämpft. Und habe, was diese Welt als erstrebenswert ansieht, erreichen dürfen. Aber bis ich eines Tages erkannt habe, das Loch in mir, diese Sehnsucht in mir, die nichts stillen konnte, sportliche Erfolge nicht, berufliche Erfolge nicht, finanzielle Erfolge nicht, egal was, das Loch ist geblieben, das Loch. Diese Sehnsucht, und die hat Gott gefüllt. Und jetzt ist meine Sehnsucht gestillt. Jetzt habe ich meine Bestimmung gefunden. Jetzt verstehe ich. Jetzt begreife ich. Und das kann mir niemand mehr wegnehmen. Ganz egal. Was die auch mir wegnehmen wollen, sollen sie es wegnehmen. Mit Freude haben sie den Raub ihrer Güter erduldet. Das, was da drin ist, das kann mir niemand wegnehmen. Und keine Sorge. Keine Sorge. dir widerfährt nichts, was Gott nicht hineinverordnen würde, damit du was lernst, oder zulassen würde. Hast du das Vertrauen? Was kann der Mensch dir tun? Und wenn du in Problemen bist, dann denk nach und bete um Weisheit. Vater, welche Lektion darf ich lernen? Und je schneller du die Lektion lernst, umso schneller ist die Prüfung vorbei. Der Adnan hat uns letzte Woche gesagt, warum Gott seinen Sohn in die Wüste geführt hat, um ihn zu versuchen, damit er versteht, wo er steht als Mensch. Gott lässt es zu. Aber dann lern doch die Lektion und geh den nächsten Schritt. Du bist im Elend, weil du nicht Buße tust. Das ist dein Problem und mein Problem. Wenn ich im Elend bin, habe ich nicht Buße getan. Ich habe die Lektion nicht gelernt. Gott hat es zugelassen, damit ich was lerne. Aber ich mag nichts lernen. Ich mag nicht. Und dann bleib halt drin in deinem Elend. Dann bleib drin. Aber Gott lässt Prüfungen. Du bist sein Kind. Gott lässt Prüfungen zu, damit du wächst. Und lern doch diese Lektion und komm raus aus dieser Prüfung und geh den nächsten Schritt. Römer 8, 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Wir leben unter einem Gesetz. Was bitte? Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, aber hast du noch nichts gehört von dem Gesetz des Christus? Das weit anspruchsvoller ist als das Gesetz im Alten Testament. Das Gesetz des Christus, such es in deiner Online-Bibel. Gesetz Christi, dann wirst du fündig werden. Es gibt das Gesetz Christi und es ist weit höher. Du sollst nicht die Ehe brechen. Jesus sagt, ich aber sage, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen. Verstehen wir, um wie viel höher das Gesetz Christi ist? Warum? Weil wir den Geist Gottes haben, weil wir die Kraft haben. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Bist du frei? Bist du frei von deinem Fleisch, von deinen Begierden, von deiner Dummheit? Von deiner Bosheit bist du frei? Kannst du souverän nach Gottes Willen agieren, vergeben, beten und dich freuen? Hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also hier ist der Schlüssel. Entscheide dich sekündlich immer, immer wieder neu im Geist zu wandeln. Wie würde Jesus jetzt reagieren? Wie würde der Apostel Paulus reagieren, der Apostel Petrus? Entscheide dich im Geist zu wandeln. Wenn der fleischliche Gläubige, wenn wir uns die Auswirkungen, jetzt muss ich Gas geben, dieser beiden Naturen im praktischen Leben anschauen, dann stellen wir Folgendes fest. Der fleischliche Gläubige, das rattern wir jetzt runter, bist du hochkonzentriert. Der fleischliche Gläubige ist der Meinung, dass Gott an allem schuld sei. Ja, warum lässt Gott es zu, dass Kinder geschändet werden, dass hier das Erdbeben ist und Tausende von Menschen sterben? Warum lässt Gott es zu? Gott ist schuld. An den Naturkatastrophen, an den Kriegen, an dem, was andere Menschen mir antun und auch daran, wenn es mir schlecht geht. Und wenn Gott nicht schuld ist, dann sind die Menschen schuld. Aber Geschwister, Puppet on the string, ja, denkt dran. Die Menschen haben einen geistlichen Vater. Das ist entweder der Teufel oder Gott. Und was die Menschen anrichten, richtet der Teufel durch die Menschen an. Die Menschen handeln so, wie ihre Natur ist. Sie können nicht anders. Ein Schaf ist ein Schaf, das blökt und frisst Gras. Ein Wolf, der blökt nicht und der frisst auch kein Gras. Selbst wenn du den unter Schafen, den jungen geborenen Wolf aufziehst. Wenn du nicht aufpasst, wird er das nächste Schaf fressen, weil er kein Gras mag. Er wird so handeln, wie ein Wolf handelt, stimmt's? Also, der fleischliche Gläubige ist der Meinung, dass Gott an allem schuld sei. An den Naturkatastrophen, an den Kriegen, an dem, was andere Menschen mir antun, auch daran, wenn es mir schlecht geht. Diese Grundhaltung führt dazu, dass wir keine Buße tun. Ich bin in diesem elenden Zustand, weil Gott so böse ist. Weil Gott nicht handelt. Gott, du bist schuld, du bist doch der allmächtige Gott, wie kannst du das zulassen? Ja, aber der Gott dieser Welt ist der Teufel. Gell? Und er ist auch der Fürst dieser Welt. Politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Er ist der Fürst und der Gott dieser Welt. Diese Welt orientiert sich an der Natur des Fürsten und Gottes dieser Welt. Und so ist sie ausgeprägt und so läuft das Leben ab. Aber du bist herausgerufen, du bist ein Himmelsbürger. Diese Grundhaltung führt dazu, dass wir keine Buße tun, wir klagen Gott an. Weil wir die Schuld ja nicht bei uns, sondern bei Gott, den Umständen und den anderen Menschen sehen. Wenn das der Fall ist, tust du keine Buße. Ja. Der fleischliche Gläubige legt das Wort Gottes immer so aus, wie es ihm in seinen Kram passt und wie es ihm richtig erscheint. Ja, dann kommen solche Argumente, wie kann ein Gott, der die Liebe ist, den Menschen auf ewig in die Verdammnis schicken? Ja, das ist berechtigt, aber das ist eine Frage des Fleisches. Der Geist gibt dir die Antwort. Der fleischliche Gläubige geht davon aus, dass er der Maßstab ist und so betet er auch. Ich. Lieber Gott, ich heiße Brigitte, ich hätte gern, ach gib mir bitte. Er neigt dazu, den Bibelkritikern Recht zu geben, nämlich dass eh alles oder zumindest das meiste nicht stimmt. Stimmt doch eh alles nicht, widerspricht sich doch, schau mal her, tötet eure Feinde, liebt eure Feinde, ja Gott, was jetzt? Habt nicht lieb die Welt, ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt, ja was jetzt? Stimmt doch eh alles nicht, der ganze Schmarrn. Immerhin hat er die Natur und das Wesen des Teufels, der ja der Oberkritiker ist. Denken wir nur daran, wie Satan Adam und Eva dadurch verführte, dass er die Aussagen Gottes in Zweifel stellte und es so darstellte, als wollte Gott den Menschen etwas vorenthalten, damit sie nicht so sein können wie Gott. Der will nur nicht, dass ihr so seid wie er. Darum sagt er, ihr dürft von dem Baum nicht essen. Weil die Ursünde ist klar, er wollte sein wie Gott. Und diese Ursünde hat er, mit der Ursünde hat er die Begierde in Adam und Eva gefüttert. Und die haben zugeschnappt. Die Begierde hat zugeschnappt. Der geistliche Gläubige, er weiß, dass die Schuld an seinem elenden Zustand niemals bei Gott liegt, sondern immer bei ihm selbst. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Wer kennt das? Wer ist Katholik? Er weiß auch, dass immer dann, wenn es ihm schlecht geht, er Buße tun muss. Und nach dem Wort Gottes und im Geist zu wandeln, damit er wieder unter dem Schutz und der Liebe Gottes ist. Bleibt in meiner Liebe, sagt der Herr Jesus. Ja, wie? Ja, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote des Vaters gehalten habe, in seiner Liebe geblieben bin. Wie bleibst du in der Liebe Gottes? Indem du nach seinem Wort lebst, indem du im Geist wandelst. Wenn du im Fleisch wandelst, bist du außerhalb des Schutzes und außerhalb der Liebe Gottes. Du verlässt den Christus, wenn du im Fleisch handelst. Du bleibst ein Kind Gottes, aber du bist außerhalb des Christus in dem Moment, weil du jetzt fleischlich bist. Und der Teufel hat alle Anrechte, dich anzufechten, dir zu schaden. Wenn du Buße tust, umkehrst, Gott die Sünde bekennst, vergibt er dir und du bist wieder in dem Christus. Und der Böse tastet dich nicht an, verstehen wir Geschwister. Wenn du im Elend bist, dann wisse, du bist ein Fleischkopf. Lern die Lektion und komm raus und komm wieder unter den Schutz und die Liebe Gottes. Unter dem Schutz und der Liebe Gottes. Und wenn du unter dem Schutz und der Liebe Gottes bist, was kann ein Mensch dir tun? Was kann der Teufel durch einen Menschen dir tun? Was kann er tun? Nichts. Der Teufel musste Gott fragen, ob er Hiob antasten darf. Erst wo Gott es ihm erlaubt hat, konnte er überhaupt. Er wollte schon, aber er konnte nicht. Konnte er Hiob antasten. Der Teufel muss fragen, darf ich dem Adnan das und das antun? Und wenn der Adnan unter dem Schutz Gottes ist, wird Gott sagen, ja, was fällt dir denn ein? Mach zu, dass du vom Acker kommst, Junge. Der Adnan ist mein Kind. Den tastest du nicht an. Es sei denn, er müsste was lernen, wenn er böse ist zum Reinhold. Ja gut, dann zieh ihm die Wadel nach vorne. Wenn ihn sein Gewissen und der Heilige Geist von Schuld überführt, so tut der Buße, der geistliche Gläubige, hört auf, im Fleisch zu wandeln und wandelt wieder im Geist. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich den Geist Christi in dir hast, wird Gott dich ermahnen, immer wieder. Solange, ja, bis es zu spät ist. Wenn du nicht umkehrst. Der geistliche Gläubige weiß, dass das Wort Gottes die vollkommene Wahrheit ist. Und dass alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, keine Wahrheit, sondern Lüge ist. Alles, was außerhalb des Wortes Gottes ist, ist Lüge. Warum? Weil der Teufel der Vater der Lüge ist. Und er hat diese Welt mit Lüge überzogen, je nach Gusto. Ja, religiöse Systeme installiert, à la couleur. Humanismus, Buddhismus, Hinduismus, was auch immer. Er hat allen das gegeben. Und gell, wenn du in so chinesische Tempel schaust, der Teufel ist ein Imitator. Und diese chinesischen Tempel und indonesischen Tempel, die gleichen dem Tempel Gottes wie ein Ei dem anderen. Nur vorne draußen haben sie den roten Drachen, der alles beschützen soll. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, Kapitel 13, Offenbarung, dass der rote Drache der Teufel ist. Die wissen nicht, dass sie unter dem Diktat des Teufels leben. Der rote Drache, hast du schon mal gesehen, chinesischen Restaurant, der rote Drache, das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Die Schrift sagt, der Teufel ist der rote Drache. Das ist Lüge. Das ist Imitation. Das ist nicht Gottes Welt. Das ist die Welt des Teufels. Er weiß auch, dass das Wort Gottes sich niemals widerspricht. Und versteht, dass er immer dann, wenn sich das Wort Gottes scheinbar widerspricht, er so lange dieses Thema studieren soll, bis er im Wort Gottes die Antwort findet. Wenn du felsenfest bist, dass das Wort Gottes sich niemals widerspricht, dann wirst du dich nicht auf die Lügen des Teufels, die er dir ins Ohr flüstert, einlassen. Du wirst sagen, nein, jedes Komma stimmt im Wort Gottes, jedes Komma. Es sei denn, du hast eine Übersetzung, wo trinitarisch beeinflusste Menschen gewisse Passagen falsch übersetzt haben. Da musst du dann in urtextnahen Übersetzungen schauen oder direkt in den Urtext gehen. Da muss man schon aufpassen. Aber grundsätzlich widerspricht sich das Wort Gottes mit keiner Silbe. Das ursprüngliche Wort Gottes. Und da müssen wir ein bisschen Mühe anwenden. So lange studieren, bis du im Wort Gottes die Antwort findest. Und Adnan und ich haben das über Jahre erlebt. Wenn uns irgendwas nicht klar war, haben wir es zurückgestellt, gebetet. Und plötzlich hat uns der Heilige Geist hier zu Stellen geführt, wo das aufgeklärt worden ist. Und so haben wir das Vertrauen. Die Bibel stimmt, die widerspricht sich nicht. Das ist nämlich der Anfang vom Ende, wenn du sagst, naja, stimmt vielleicht doch nicht alles. Ist doch 50% Menschenwort, 50% Gotteswort. Das ist eine Lüge. Ihr habt das angenommen, schreibt der Apostel Paulus, das Wort Gottes so angenommen als Wort Gottes, was es auch in Wahrheit ist. Es ist das Wort Gottes. Es ist nicht das Wort von Menschen 50% und Wort Gottes 50%. Das ist eine Lüge. Das ist der Beginn vom Ende. Das ist der Anfang von der Bibelkritik. Es ist 100% Gottes Wort. Der geistliche Gläubige geht zudem davon aus, dass er in seiner alten Natur ein gefallenes, sündiges und verlorenes Wesen ist und dass der einzige Maßstab für sein Leben Gott und sein Wort sind. Wenn was falsch ist, dann muss ich schauen, wo bin ich daneben gemäß dem Maßstab Gottes. Ich darf mich nicht zum Maßstab machen. Er versucht nicht, der geistliche Gläubige, die Wahrheiten im Wort Gottes so hinzubiegen, dass er sich nicht verändern muss. Aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt er ein geheiligtes Leben, also abgesondert heißt es, das von der Welt abgeschieden ist und bezwingt sein Fleisch mit seinen Begierden und überwindet sie, sodass er über die Begierden seines Fleisches herrscht. die Autorität des Gläubigen, habe ich, wo ich noch in den charismatischen Einflusskreisen war, habe ich dann das Buch gehabt, wo vorne ein flammendes Schwert drauf war, die Autorität des Gläubigen. Und ich habe über alles geherrscht, über diese Welt, den Teufel, die Dämonen und über die Städte und was weiß ich alles, bis ich begriffen habe, die Wahrheit ist, ich muss über die Sünde herrschen, nicht über sonstige Dinge. Wir werden herrschen im Leben, ja, aber nicht jetzt. Und jetzt herrschen wir über die Sünde, die in unserem Fleisch wohnt. Er weiß, dass dies Leiden bedeutet. Ja, dein Fleisch möchte in Urlaub fahren, dein Verstand sagt, du hast kein Geld, dann nimm mir einen Kredit auf. Dann leidet dein Fleisch nicht, aber später doch, wenn du es zurückzahlen musst mit Zinsen. Und die steigen ja wieder. Er weiß, dass dies Leiden bedeutet, versteht aber auch, dass es ohne dieses Leiden auch keine Herrlichkeit gibt. Schau mal diese schöne Schriftstelle. Römer 8 ist so ein herrliches Kapitel. 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, du leidest. Warum? Weil du den Begierden deines Fleisches keinen Raum gibst. Weil du die Begierden deines Fleisches im Tod hältst. Jetzt leidest du. Wer leidet? Dein Fleisch. Aber hoffentlich nicht du. Deine Entscheidungskompetenz ist froh und freut sich und hat den Sieg über das Fleisch und ist dankbar. Und in dem Moment, wo du dankbar bist und Gott dankst und sagst, Vater, danke, dass du mir die Kraft gibst, die Begierden, die Gier in meinem Fleisch zu überwinden. Danke, Vater, dass ich befreit leben kann. Ich kann in Freiheit leben. Wir wissen doch, welche Knechtschaft es ist, welche Knechtschaft Süchte hervorrufen. Drogensucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht. Wir wissen, dass diese Menschen denken, sie sind frei, weil sie jeden Tag eine Flasche Whisky und 3 Schachteln Zigaretten rauchen können. Aber sie verstehen nicht, frei ist nur der in dem Maße, wie er verzichten kann. Du bist frei, wie du verzichten kannst. Wenn du nicht verzichten kannst, bist du doch nicht frei. Das ist doch die Oberlüge des Teufels in unserer Konsumgesellschaft. Ich bin frei, ich kann alles tun. Ein Dreck, du bist nicht frei. Du bist ein Sklave deiner Süchte, deiner Begierden, deines Fleisches. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, du leidest, wenn du deinem Fleisch keinen Raum gibst. Du leidest, aber nur im Fleisch. Im Geist frohlockst du und hüpfst vor lauter Freude. Nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, noch nicht geoffenbart ist, werden soll. Wir leben auf Hoffnung hin, Geschwister. Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Die wollen immer jetzt schon die Herrlichkeit erleben. Die verführten Gläubigen. Jetzt schon. Gott, segne doch mich. So, zum Schluss. Unser Herz ist dort, wo unser Schatz ist. Wir wissen, dass das, was in unserem Herzen ist, mit unserem Munde ausgesprochen wird. Drum habe ich zum ersten Satz gleich gesagt, bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ihr Schlangenbrut, ihr seid aber schon hart in euren Predigen. Ja, jetzt sind wir richtig hart, jetzt zitieren wir Jesus. Ihr Schlangenbrut. Jetzt fühlst du dich angesprochen? Ja, dann zu Recht. Schlangenbrut, wieso? Weil der Teufel als Schlange aufgetreten ist. Das ist die Schlangenbrut, die Kinder des Teufels. Ihr Schlangenbrut, ihr Kinder des Teufels. Ja, aber das ist aber jetzt, jetzt geht es zu weit, jetzt reicht es mir. Jetzt kann ich nicht mehr in dem Raum bleiben. Ja, der Teufel nicht mehr. Der ist schon längst abgehauen. Der ist schon draußen. Der hat sich nicht mehr halten können. Er hat sich festgekrallt, aber hat nichts genutzt. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Der Mensch ist böse. Der Herr Jesus sagt, ihr seid böse. Wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Darum habe ich gesagt, du musst nur dir selber zuhören. Was rede ich? Hör dir selber zu, dann weißt du, wo du stehst. Dann weißt du, wo dein Schatz ist. Hör dir zu. Lukas 6,45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Der Mensch ist böse. Denn wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Was redest du? Ja, Integrität bedeutet, als Kind Gottes integer zu sein bedeutet, ich denke Gottes Wort, ich rede Gottes Wort, ich tue Gottes Werk und ich werde Gott immer ähnlicher. Das ist geistliche Integrität. Zu sagen, was man denkt, zu tun, was man sagt, und zu sein, was man tut. Das ist Integrität. Nun ist die Frage, wie können wir unser Herz mit den richtigen Dingen füllen, um die richtigen Gedanken zu haben. Wir haben gerade verstanden, mit den Gedanken beginnt es. Mit deinen Gedanken beginnt es. Die rechten Worte zu sprechen, so zu leben, wie der Herr Jesus und seine Apostel gelebt haben. Und schließlich in unserem Wesen, dem erstgeborenen Sohn Gottes, immer ähnlicher zu werden. Wie geht das? Wir haben doch nun eine neue geistliche und göttliche Natur. Wir haben den Heiligen Geist und das Wort Gottes. Und wir haben die Gemeinschaft der Heiligen. Wir gehören zu dem Christus. Du bist Glied am Leib des Christus. Gehörst du dazu oder bist du Besucher und Gast? Bist du Teil des Christus? Oder bist du nur Besucher, Zuschauer und Gast? Was bist du? Durch das Wort Gottes, das Geist und Leben ist, das lebendig und kräftig ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, können wir schon in unseren Gedanken korrigiert werden. Wenn du dich auf das Wort Gottes einlässt, werden deine Gedanken konfrontiert. Deine falschen Gedanken werden konfrontiert. Und du überliest dann, du überblätterst dann die Seite, weil du die Stelle nicht lesen möchtest. Aber lies die Stelle. Nun können wir uns als Himmelsbürger konsequent an den ewigen Dingen und unserer Heimat im Himmel orientieren. Da gab es eine junge Französin, 17 Jahre, die hätte nur sagen müssen, ich schwöre ab, hat sie nicht gesagt. Dann haben sie in den Turm gesperrt. Da kannst du heute noch sehen, wo sie mit ihren Fingernägeln eingeritzt hat, resiste, widersteh. Und als alte Frau ist sie dann rausgegangen. Sie hätte nur sagen müssen, ich schwöre ab. War sie ihr ganzes Leben eingesperrt in diesen Turm. Resiste, mit den Fingernägeln in den Stein geritzt. Was ist in deinem Herzen? Resiste. Nun können wir uns als Himmelsbürger konsequent an den ewigen Dingen und unserer Heimat im Himmel orientieren und hören auf, uns dieser Welt gleichzustellen und uns an der Gesellschaft und unserem Umfeld zu orientieren. Kolosser 2,1, und damit möchte ich dann schließen jetzt, denn ich will, der Paulus sagt, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Er schreibt an die Kolosser, aber er sagt, gebt doch den Brief auch an die Laodicea bitte weiter und lasst ihn auch dort verlesen. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe, ist es schön, Geschwister, ist es angenehm für unseren Geist. Und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das Christ ist Christus. Der Paulus hat in allen seinen Briefen von diesem Geheimnis berichtet. Gott hat ihm das Geheimnis offenbart, der Christus. Und du gehörst zu dem Christus. Du bist der Christus Gottes. Gott liebt dich so wie den erstgeborenen Sohn. Und mein Gebet ist immer, Vater, ich möchte von dir hören, dass du zu mir auch sagst, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das bete ich jeden Tag. Hilf mir, so zu leben. Er sagt zum Herrn Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vater, und das möchte ich von dir für mich hören. Hilf mir bitte, so zu leben, dass du wohlgefallen hast. In dem alle Schätze der Weisheit verborgen und Erkenntnis verborgen sind. Dort sind die Schätze. In Christus ist dein Schatz. Er ist dein Schatz. Und der ist jetzt im Himmel. Also ist dein Schatz im Himmel. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte, durch Philosophie und Überredungskunst der Menschen. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Bist du fest in deinem Glauben? Ist die überwindende Kraft in dir des Heiligen Geistes stärker als die Begierde in deinem Fleisch? Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. An anderer Stelle sagt er, wer sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Lebst du wie der Christus? Wandelst du wie der Christus? Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Sehen wir das? Der Glaube hängt mit der Lehre zusammen. Indem ihr überreich seid in Danksagung. Du leidest im Fleisch, aber du betest und danksagst Gott und hast Freude und frohe Zuversicht. Und das Fleisch sagt, aber wo bleibe ich? Halt. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie. Ja, da gibt es philosophische Auslegungen. Dann, ja, wie kann ein liebender Gott jemanden in die ewige Verdammnis schicken? Hör auf mit dieser Philosophie der Menschheit. Dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen und schau her, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Amen.
Amen.
Amen. Ja, ihr lieben Geschwister in Wien, in Florida, alles Gute, habt gute Gedanken und ja, begründeten Zukunftsmut. Servus, bis nächsten Sonntag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.